Dann moin moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Shift Your Career Podcasts nach einer ganz langen Pause. Ich habe mir eine kleine Auszeit genommen. Das ganze Projekt ist ein bisschen auf Eis gelegt worden, aber jetzt bin ich auch wieder da und zu vieler Überraschung gar nicht alleine, denn heute hat es sich einfach ergeben, dass ich eine Gästin hier am Start habe. Hallo, liebe Andrea.
Hallo, schön dabei zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass wir beide uns einfach kennenlernen durften und dass das dazu auch geführt hat, dass wir jetzt heute hier so sprechen. Vielleicht ganz kurz im Hintergrund. Wir kennen uns beide ja so peripher, würde ich sagen, über die Arbeit. Da habe ich dich zumindest schon mal kennengelernt. Durfte ja auch schon mal ja im weitesten eine Art Coaching bei dir machen, ohne jetzt irgendwie in die Tiefe zu gehen. Und genau, darüber kennen wir uns.
Ja, genau. Und ich freue mich heute auf den Podcast und bin gespannt, wie unser Gespräch ist.
Ja, das wird bestimmt ganz toll, denn wir beide sprechen heute über darüber, wie berufliche Veränderungen gelingen kann, trotz Imposter-Syndrom. Und Imposter-Syndrom ist ein Begriff, da bin ich erst vor, ich glaube, geschlagenen 2 Jahren oder so mal draufgeschlagen, dass ja jemand weitesten aus meinem Bekanntenkreis gesagt hatte, er hätte das. Und du kannst vielleicht einfach zum Einstieg mal erklären, was überhaupt das Imposter-Syndrom ist, was versteht man darunter?
Ja, sehr gerne. Denn bei meinen Klienten sehe ich es auch immer wieder, das Imposter-Syndrom. Und witzigerweise ist es so, dass ich eben auch vor 2, 3 Jahren ist es mir aufgefallen, da kam es ja auch in den Medien immer öfter vor, ne? Ich habe das Imposter-Syndrom und habe mich da sehr intensiv damit beschäftigt. Und ich finde es unfassbar spannend, dieses Thema. Unfassbar, weil es so schwer zum Teil zu greifen ist, weil es so in die eigene Persönlichkeit reingeht, in das Selbstbild, ins Unterbewusstsein. Und darum freue ich mich, dass wir es wirklich vertiefen und dass vielleicht so der ein oder andere es auch bei sich erkennt und daraus Lösungswege erkennen kann, herausarbeiten kann für sich selbst. Also, was versteht man denn unter dem Imposter-Syndrom? So ganz, ganz einfach gesagt, sind es Menschen, die aus tiefster Überzeugung von sich selbst glauben, dass sie absolut inkompetent sind, dass sie nicht genug sind, dass die haben Selbstzweifel. Ne, also es ist was anderes wie normale Selbstzweifel. Denn sie haben kontinuierlich, fast, also man könnte sagen chronisch, das Gefühl, morgen fliege ich auf. Morgen sieht jeder, dass sie eigentlich nichts kann. Und sie verwenden meist unbewusst alles in sich, um sich herum, dass sie diese Selbstzweifel, diese Versagensangst, die damit zusammenhängt, nicht erleben müssen. Weil das glauben sie ja tief in sich selbst. Meist ist es nicht so. Denn es sind Menschen, also dieses Phänomen ist wirklich unglaublich faszinierend. Es sind eigentlich Menschen, die sehr kompetent sind, die erfolgreich sind. Und sie glauben wirklich, dass ihre Fähigkeiten und Leistungen nichts wert sind. Und sie erkennen selbst nicht an. Also sie glauben von sich selbst, dass sie Betrüger sind. Und das ist das Leid eigentlich dahinter.
Bezieht sich das eigentlich nur auf den Berufskontext oder ist das auch so, dass es auch sich auf den Privatbereich ausweitet? Also wird gesagt, sind die auch der Meinung, ich kann nicht kochen, ich kann mich nicht um meine Kinder kümmern, ich kann eigentlich gar nichts. Ist das so gravierend bei den meisten?
Also in meinem Bereich, ne, ich arbeite ja mit meinen Klienten viel zum Thema eben Berufung, einen Traumberuf finden, ist der Fokus auf den Beruf. Und da ist es am leichtesten ersichtlich. Aber ja, es geht auch in den Privatbereich. Also überall, wo es um Leistung geht, sich selbst über Leistung zu definieren, in Zusammenhang mit dem geringen Selbstwertgefühl und mit Versagensängsten. Und das ja kann auch sein, ich kann nicht kochen, von sich selbst das zu glauben. Ja. Also alles, was mit einem verzerrten Selbstbild zu tun hat, was ins Negative geht.
Du sagst verzerrtes Selbstbild, kannst du auch erklären, woher kommt das? Also warum haben Leute dieses Imposter-Syndrom? Warum haben das manche und andere nicht?
Ja. Ah, das ist ein großes Thema, aber was ich beobachte, ist, dass es sehr früh anfängt, also dass es wirklich meistens aus meiner Erfahrung nach mit der Familiengeschichte zusammenhängt. Ne? Wie ist man geprägt? Gab es da als Kind eine starke Überlastung, eine Überforderung, schwierige Familienverhältnisse? Oder hat man einfach ganz früh viel Verantwortung tragen müssen? Das zum Beispiel. Ich arbeite ja mit hochbegabten, hochsensiblen, vielbegabten Menschen zusammen. Und auch hier fängt es ganz, ganz früh an, dass die Menschen merken, sie passen irgendwie nicht dazu. Sie fangen an, sich zu vergleichen. Und dann hängt es oft damit zusammen, dass der Selbstwert sinkt, dass sie keine Bestätigung von außen bekommen, dass, ne, dass die Erwartungen schon früh nicht erfüllt werden können, weil sie merken, da passt was nicht und keiner erklärt es ihnen. Dann kritisieren sie sich selbst, egal wann es anfängt. Dann kommt vielleicht auch der Perfektionismus dazu, weil wir ja immer auch Bedürfnisse haben. Das fängt ja schon als Kleinkind an. Und wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt sind, werden wir versuchen, instinktiv diese Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Und wenn es eben darum geht, zu sagen, hey, ich möchte wissen, ja, ich möchte erfahren, dass ich was kann, dass ich gut bin, dass ich meine Sache gut mache, dass es ausreicht, dass ich Anerkennung bekomme, dass ich gut bin, so wie ich bin. Wenn das nicht erfahren wurde, egal jetzt in welcher Zeit, dann wurde irgendwann begonnen, mit gewissen Strategien dagegen zu kämpfen, sozusagen, ne? Das trotzdem zu bekommen. Und ja, so ist meine Erfahrung. Also viel fängt schon in der Kindheit, in der Jugend an. Und alles, was sich daraus ergibt, setzt nochmal oben eins drauf. Und irgendwann ist es so weit, dass es keine normalen Selbstzweifel mehr sind, sondern dass dieser Mensch so von sich selbst und seinem eigenen Bild überzeugt ist, dass er keinem mehr glaubt. Egal, ob man gelobt wird, ob man tausende von Erfolge hat, das ist alles nichts wert, weil dieser Glaube, der sich irgendwann in der Lebensgeschichte verfestigt hat, so stark ist. Ja, also es sind verschiedene Faktoren, ne? Aber grundsätzlich finde ich, hat es immer was damit zu tun, dass es eine Überforderung gab, dass es, dass die Leistung vielleicht nicht gewürdigt wurde. Das kann auch mal später sein, zum Beispiel, dass man in einem beruflichen Umfeld ist, wo man immer wieder erfährt, dass man nicht gut genug ist. Dass die ganzen Machtkämpfe, die in den Strukturen, in den Firmenstrukturen auch herrschen. Ja, das kann eben sein. Und wenn man dann noch bei jetzt nochmal einen Abstecher zur Hochsensibilität, Hochbegabung macht, ist es ja auch so, dass diese Menschen, das Gehirn anders funktioniert, dass da andere Bedürfnisse vorhanden sind. Und wenn Menschen jetzt grundsätzlich in einem beruflichen Umfeld sind, was nicht für sie passt, und wenn diese Menschen sehr sensibel sind, vielleicht schlechter mit Kritik umgehen können, eher schon ein bisschen wenig Selbstwertgefühl da ist, dann kann das einfach dieses Impostor-Konto sozusagen immer mehr und immer mehr auffüllen.
Ja, ich habe mich in dem einen oder anderen Punkt auch selbst wiedererkannt, muss ich sagen. Also zum Beispiel muss ich sagen, ich habe selber auch eine ganz starke innere Kritikerstimme, die sich auch immer mal wieder zu Wort meldet und die Sachen einfach kritisch hinterfragt, die man so gemacht hat, statt irgendwie, dass man selbst lobende Worte so für sich hat. Und deshalb so der ein oder andere Punkt, da erkenne ich mich auf jeden Fall wieder, auch wenn ich so in Summe sagen würde, ich habe ein relativ realistisches Bild von mir selbst. Also ich gebe Dinge da, muss ich eingestehen, die kann ich einfach nicht. Aber es gibt auch durchaus Sachen, wo ich sage, nö, das kann ich schon. Also da ist schon eine Kompetenz vorhanden. So, vielleicht habe ich mir das auch so erarbeitet. Also vielleicht habe ich mich mal aus so einem Imposter rausgekämpft. Das weiß ich nicht. Aber was mich total interessiert, nach dem, was du so erklärt hast. Und auch was die Symptomatik so beinhaltet und wie es dazu kommt. Wie erkenne ich denn jetzt, ob ich persönlich davon betroffen bin? Ja oder nein?
Ja. Das ist so ein bisschen eine Herausforderung, ne? Weil viele sagen, ach ja, Impostor, ich zweifle an mir und dann habe ich das Impostor-Syndrom. Es gibt aber einen immensen Unterschied und im Vorfeld würde ich einfach zuerst mal aufs Impostor-Syndrom eingehen. Und das ist so, dass es wirklich einfach permanente Zweifel an den eigenen Fähigkeiten und Leistungen ist. Also alles, was fokussiert damit zu tun hat. Und dieses ständige Gefühl, das Gefühl, ich muss was dagegen tun, damit andere sehen, dass ich eigentlich nichts kann. Dass ich vielleicht sogar ein Betrüger in dem Sinn bin, na, das, was ich kann, das ist ja nur Fake. Das ist ja nur, das schaut nur so aus, dass ich es gut kann. Also es hat viel auch mit Versagensängsten zu tun. Jeder kennt Selbstzweifel, ne? Wenn wir eine Herausforderung haben, wenn wir was Neues angehen, das ist dann meist punktuell. Aber Imposter-Syndrom ist in gewisser Weise in der Person integriert, in der Persönlichkeit integriert. Und es hat verschiedene Auslösersymptome. Aber grundsätzlich mal dieser permanente Zweifel an den eigenen Fähigkeiten, an den Leistungen, immer wenn was mit Leistung zu tun hat, daraus entsteht, dass man entweder reagiert, sehr perfektionistisch reagiert, alles ins Kleinste plant, die Überkompensation, ne, übermäßige Vorbereitung. Es kann aber auch sein, dass es ins Gegenteil umschlägt. Das heißt, dass die Menschen prokrastinieren, dass sie aufschieben, dass sie sagen, boah, ich habe so viele Ideen und wann mache ich das alles? Und ah, irgendwie kann ich es nicht umsetzen. Es fällt mir so schwer. Warum denn eigentlich? Komm, ne, jetzt muss ich mir Mut haben, jetzt muss ich mir zusammenreißen. Das hat damit gar nichts zu tun. Sondern beim Imposter-Syndrom finde ich sehr interessant, dass der Aspekt nämlich auch da ist, dass wir unseren eigenen Selbstwert schützen möchten. Denn stell dir vor, wenn wir jetzt was Neues angehen und wir versagen wirklich, ja, dann nagt es natürlich an unserem Selbstwert wieder. Und das haben die Menschen mit dem Imposter-Syndrom, sind sie ständig am Kämpfen. Ne, dieses Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten, weil das Selbstbild sagt ja, du kannst nichts, es geht besser, ne, und es ist gar nicht so, was Erfolg überhaupt nicht, es ist doch gar nichts. Also diese Menschen haben einen sehr, sehr hohen Anspruch an sich selbst. Und es genügt nie. Und das auch noch wirklich leicht zu erkennen ist, wenn dann Erfolge kommen, wenn Lob kommt, Anerkennung kommt, dann können sie es meistens nicht annehmen, also eigentlich nie. Oder wenn sie es annehmen, dann vielleicht für 2 Minuten. Und dann aber, ja, aber jetzt müssen wir wieder weiter. Ne? Also diese Erfolge, die werden überhaupt nicht anerkannt und sie werden auch nicht gespürt. Und das ist das Leitende. Oder, und auch nochmal ein Aspekt, wie man es erkennt, man neigt dazu, die Erfolge wirklich externen Faktoren wie Glück und Zufall zuzuschreiben oder weil man Hilfe hatte für diesen Erfolg. So würde ich jetzt mal so die Kernpunkte beschreiben. Bei
Boah, das klingt
einem
für mich erstmal total anstrengend, muss ich sagen.
Voll, es ist total anstrengend. Das kenne ich wirklich aus eigenen Erfahrungen. Ne? Also ich auch hatte das Imposter-Syndrom und immer noch so kleine Ausläufer. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich habe es sehr gut erforscht. Und es ist hoch anstrengend. Und wenn man diese Zusammenhänge mal erkannt hat und wenn man sieht, wie es zusammenhängt und wo der Weg rausgeht, dann ist es ein unglaubliches Aha-Erlebnis, dass man versteht, hey, Moment, wenn ich wirklich in mir aufräume, dass dann alles möglich ist, dass es dann leicht geht, dass ich einfach die Dinge, die ich zu so tun möchte, einfach tue, ohne diese inneren Kämpfe in einem. Vielleicht kennst du es auch, ne? Du sagtest ja, du hast vielleicht auch ein Imposter-Syndrom gehabt. Vielleicht kennst du es so ein bisschen.
Ja, wer weiß, aber dann ja, habe ich mich ohne es zu
Ja.
wissen da vielleicht raus gekämpft, auf jeden Fall.
Ja,
Ja, aber
glaube ich dir.
spannend. Du hast es vorhin auch schon mal so angeschnitten. Gibt es denn da so bestimmte Persönlichkeiten oder bestimmte Berufsgruppen vielleicht auch, die häufiger betroffen sind von diesem Imposter oder wo sich mehr Leute mit Imposter-Syndrom aufhalten, um es mal so zu formulieren?
Ja, also ja, finde ich schon, also meiner Erfahrung nach schon. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass es wirklich unabhängig von Geschlecht, Alter und Beruf ist. Das kann immer auftreten. Aber besonders häufig bei Menschen, die wirklich hohe Leistungsansprüche an sich selbst haben. Und auch die entstehen ja irgendwann im Laufe des Lebens. Na, aber das ist Basis. Und so, das kann sein bei Führungskräften, Wissenschaftlern, Künstler, aber auch also Studierende auch ganz, ganz viel. Weil die müssen sich ja das ganze Wissen reinprügeln. Sorry, ne? Ist so. Es kann aber auch eben sein, dass zum Beispiel bei Frauen in der Gesellschaft an sich, dass Frauen, so auch meine Erfahrung, dass Frauen mehr betroffen sind oder es einfach leichter Hilfe suchen. Aber auch Angehörige von Minderheiten. Wie ich es vorhin angesprochen, bei der Hochbegabung, Fehlbegabung, bei Hochsensiblen, weil sie eben nicht so richtig in die Gesellschaft passen, na, weil sie in sich selbst merken, da ist irgendwas anderes, entsteht viel verleichtertes Imposter-Syndrom. Ich bin ja Expertin, ne, für Hochbegabung, Hochsensible, darum gehe ich da so intensiv ein. Und ja, es ist einfach die Menschen, die haben eine viel intensivere Selbstwahrnehmung. Die sind empfänglich für Kritik, die haben eine hohe, hohe Empathie. So, das heißt, sie merken eh die Erwartungshaltung der anderen viel, 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 viel intensiver. Und die wollen denen natürlich gerecht werden und haben dann wieder Angst, nicht auszureichen, weil sie gleichzeitig merken, also irgendwie passe ich in diese Struktur nicht rein. Irgendwie kann ich diesen Erwartungen nicht entsprechen. So meint sie, ne? Und das bestätigt sie natürlich in dem Selbstbild zum Beispiel. Wie du vorhin sagtest, der innere Kritiker ist um einiges stärker, die Selbstkritik ist um einiges stärker. Ja, in dieser Persönlichkeitsgruppe ist eben auch ein hoher Perfektionismus, hohe Erwartungen, hoher Anspruch an sich selbst. All das kann es begünstigen. Ich würde jetzt mal sagen, Menschen, die einen hohen Leistungsanspruch haben, aber, und das ist jetzt ganz eine persönliche Meinung von mir, aber auch Menschen, die ein starkes Einfühlungsvermögen haben, die empathisch sind. Also dieser Mix zwischen Leistung und Empathie. Na, weil wenn du dich selbst nicht betrachtest, wenn du selbst nicht reflektierst, ja, dann hast du ja kein Problem, könnte man jetzt mal sagen, ne? Dann leistest du, was halt ist. Aber die intensive Selbstwahrnehmung, dieses Reflektieren impliziert natürlich auch, dass man immer wieder dieses Selbstbild, was eh schon ein bisschen verschoben ist, immer wieder bestätigt bekommt. Und das darf man im Laufe der Zeit überwinden. Und da gibt es natürlich Methoden und Techniken, wo man dran arbeiten kann.
Ja, ich finde es auch spannend, dass da wieder eine Schnittmenge mit einer gewissen Intelligenz auch irgendwie da ist oder einhergeht. Also dass praktisch vor allem intelligente Menschen, die auch natürlich über eine gewisse Leistung sich das so angeeignet haben, dass die vor allem überhaupt die Dimensionen überblicken und dadurch erst in der Lage sind, so praktisch ihr Unvermögen dann aber auch so im Vergleich zu allen anderen um sich herum dann da so zu positionieren und da ja sich so einzuordnen, sage ich mal. Und Leute, die das jetzt nicht so tun oder überhaupt nicht über sowas, sage ich mal, nachdenken, über so große Dinge, die fragen sich jetzt auch gar nicht so, wo stehe ich da eigentlich, ne? Oder ja, also irgendwie haben
Absolut.
dann da, wenn es um mentale Geschichten geht, haben doch gefühlt ja hochbegabte, intelligentere Leute dann doch häufig das Nachsehen, muss man aus meiner Erfahrung jetzt auch zumindestens muss man so sagen.
Kann ich absolut bestätigen. Ja, ist so.
Ja, ich finde jetzt noch spannend. Ich meine, du hast jetzt ja auch schon das immer mal wieder in den Kontext gerückt, dass du auch Berufsgruppen jetzt bereits genannt hast und so weiter. Und jetzt nochmal auf das Coaching an sich. Welche Rolle spielt denn jetzt dieses Imposter-Syndrom speziell bei der beruflichen Veränderung?
Ja. Naja, es ist ja oft so, dass wir in einem Beruf oder in einem Job bleiben, weil wir uns daran gewöhnt haben, weil er Sicherheit bietet, weil wir nicht wissen, was kommt jetzt da im Neuen auf uns zu und was wollen wir denn überhaupt, ne? Wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen. Und das ist einfach oft so, dass im Laufe der Zeit, weil man übermäßig in dem Job blieben ist, was einem ja gar nicht mehr gut tut. dass man schon erstarrt ist und dass das Selbstvertrauen eh schon gesunken ist, dass es auf der Strecke geblieben ist, dann ist auch die Selbstwirksamkeit blockiert. Und vor allem wenn Menschen beim Imposter-Syndrom, stell dir vor, es läuft doch eh die ganze Zeit diese Selbstzweifel, das Hinterfragen, na, dieses, ich muss mehr und mehr leisten, ich muss mich richtig anstrengen, damit ich auch wirklich, damit ich endlich dahin komme und mich entspannen kann, sozusagen. So, und wenn eine berufliche Umorientierung, Neuorientierung ansteht, dann ist es natürlich schwer, mit dem Imposter-Syndrom da wirklich alleine ins Tun zu kommen, über die ganzen Hürden zu kommen, sozusagen. Es könnte sein, dass wenn eine Herausforderung ansteht, wenn ein Jobangebot da ist und wo man sich denkt, boah, eine richtige Chance, dass sie diese Chance nicht wahrnehmen, dass sie erst zögern anfangen, dass urplötzlich mit einem Schlag ganz stark die Selbstzweifel kommen. Ja, aber was ist denn wenn? Ja, aber was ist denn wenn? Ja, aber ich kann doch eigentlich gar nichts. Und es ist ja total subjektiv. Und die Schwierigkeit ist, die Menschen glauben ja den anderen nicht, dass sie toll sind, dass sie unglaublich viel leisten. Sie spüren es ja nicht. Und das ist so diese Schwierigkeit und diese ständige Angst, dass die anderen die Inkompetenz sehen und eben, dass auch die neue Firma zum Beispiel, wo man beim Bewerbungsgespräch wäre, die Inkompetenz sieht, dann lässt man es doch lieber. Denn je nach Persönlichkeit und Prägung kann eben dieses Imposter-Syndrom unglaublichen Stress bereiten. Es können Ängste kommen, es kann bis zum Burnout führen. Und eben, dass man halt einfach in dieser Erstarrung bleibt und lieber im alten Job bleibt. Weil das Selbstvertrauen nicht da ist, weil die Selbstwirksamkeit blockiert ist und weil man, ich sage immer, weil man durch dieses Nadelöhr nicht durchkommt. Also so ist auch meine Erfahrung, wenn so große Umbrüche sind und es wird so viel in uns, braucht man jemanden, und da geht es einfach viel, viel leichter, der einen durch dieses Nadelöhr durchführt. Und wenn du da mal durch bist, auch beim Imposter-Syndrom, dann ist es besser. Na, dann kannst du wieder mit dir arbeiten. Weil das bauscht sich so hoch, dass du halt in die Erstarrung leicht kommst und lieber nichts mehr tust. Ja, so meine Erfahrung.
Wie muss ich mir das dann vorstellen? Kommen dann Leute irgendwann wirklich zu dir und sagen dann, du Andrea, ich glaube, ich habe das Imposter-Syndrom, und du fängst dann an nachzufragen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja.
Weil es ist ja super schwer, dann erstmal überhaupt dann durchzudringen, weil Leute kommen ja mit der Erwartung, was zu verändern auf der einen Seite, sind aber auf der anderen Seite der Meinung, ich kann ja eigentlich gar nichts.
Ja.
Also wie muss ich mir dieses Gespräch am Anfang vorstellen oder
Ja.
diesen mentalen Zustand?
Das ist eine sehr gute Frage. Und das ist für mich immer unfassbar faszinierend. Ich habe da eigentlich ein ganz gutes Beispiel von einer Dame, die im öffentlichen Dienst war, schon seit ihrer Ausbildung, ne, also unter 30. Und meine Coachings sind ja sehr, sehr intensiv, ne, im 1 zu 1, und die sind mehrere Monate, arbeiten sie mit mir. Und sie war so angepasst, also es hat auch viel mit Anpassung zu tun, so angepasst in diesen Verwaltungstätigkeiten sozusagen. Und die Folge davon war, dass sie ständig müde war, dass sie hochfrustriert war, dass sie überhaupt keinen Ausweg mehr gefunden hat. Und natürlich erkenne ich dieses Imposter-Syndrom erst mit ihren Erzählungen, ne? Es gibt so ein Mosaikbild irgendwann im Laufe der Zeit. Und ich weiß das schon lang, aber im Coaching ist es natürlich so, dass der Klient selbst darauf kommen sollte. Oder irgendwann sage ich es dann auch. Aber wenn es soweit ist. Und zuerst war es mal bei ihr wichtig, dass sie verstanden wurde und dass sie ihre eigenen Stärken definiert hat und wirklich bewiesen hat, sozusagen. Weil was wir vergessen, wir denken mal, ja, das können wir und das können wir auch. Irgendwie weiß sie trotzdem nicht, was sie alles kann. Wir haben nie bewusst, oder eigentlich keiner, der zu mir kommt, hat bewusst seine Stärken, seine Fähigkeiten betrachtet. Was will ich? Was für Rahmenbedingungen gibt's? Brauche ich einen sichtbaren Erfolg? Bin ich Dienstleister? All das fange ich einfach schon mal an zu bearbeiten. Und im Laufe der Zeit erkennt der Klient es meistens selbst, wenn es dann so ist. Und die schönste Entwicklung war eben bei ihr. Es war, irgendwann ist sie draufgekommen, dass dieser Beruf gar nicht, wirklich gar nicht zu ihr passt. Sie war todunglücklich. Sie ist aber unfassbar klug. Also sie ist hochbegabt, vielbegabt, hochsensibel, unglaublich dynamisch, divergent denkend, sehr vernetzt denkend, extrem schnell, sehr, sehr empathisch. Und sie hat erstmal erfahren, wo sie überall toll ist, was sie gut kann. Sie hat ganz neue Seiten an sich entdeckt. Das Wichtige vor allem ist für sie gewesen, wieder ins Fühlen zu kommen. Und ich behaupte, beim Imposter-Syndrom ist es eben auch so. Wir haben verlernt zu fühlen, uns selbst zu vertrauen, die Gedanken, wirklich unsere Gedanken kontrollieren zu können, ne? Dass die nicht mit uns, dass die uns nicht geißeln, sondern dass wir mental klar sind. Und das war alles so auf dem Weg. Und sie hat Fähigkeiten von sich erkannt und wo gar nicht mehr zu wegargumentieren sind. Ne? Und sie ist heute, ich glaube, das darf ich sagen, sie ist heute von dem Verwaltungsjob, ist sie auf eine Alm und ist da saisonmäßig gerade dabei und kümmert sich um die Tiere, um den Almabtrieb, um die Gäste und sie ist überglücklich, weil sie einfach gerne in der Natur ist. Aber um dorthin zu kommen, darf man all die Dinge, all die Ängste, all die Bedenken erstmal aufräumen. Und auf diesem Weg dahin hat sich dieses Imposter-Syndrom rauskristallisiert. Und wir haben es so gemacht, dass sie wirklich erstmal verstanden hat, was es ist, dass sie selbst bei sich erkennt, aber nicht nur oberflächlich, sondern wirklich, wirklich tief vernetzt und dass sie damit dann gearbeitet hat. Und gesagt, ah, die Impostorin ist schon wieder da. Und das ist dann eben ins Coaching mit eingeflossen. Es ist schon ein längerer Prozess, so wie ich halt arbeite.
Ja, auch du hast es ja am Anfang auch erzählt, wie eng das mit der Persönlichkeit verwurzelt ist und tiefbringend aus der Kindheit kommt, natürlich verwirft man sowas und auch die Perspektive dann nicht innerhalb von wenigen Wochen.
Ja. Nee, das braucht die Zeit, das braucht eine Zeit. Das ist eine Entwicklung, ja.
Ja. Wenn du jetzt zum einen mit Leuten arbeitest, wo sich dann entweder von Beginn an, weil sie es selber festgestellt haben, oder aber weil du es feststellst nach einer Weile, die unter dem Imposter-Syndrom leiden und dann wiederum, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, no normale Klienten oder Leute mit normalen Selbstzweifeln, wie unterscheidet sich das in der Arbeit? Woran merkst du das?
In der Arbeit im Coaching meinst du jetzt?
Genau.
Naja, die Selbstzweifel, jetzt normale Selbstzweifel, die können irgendwann abgebaut werden. Also viel leichter, viel schneller. Sie sind nicht chronisch, sondern sie sind meistens punktuell. Das heißt, dass sie, ganz einfaches Beispiel, wenn dieser Mensch erfährt, dass er Erfolg hat, dann werden diese Selbstzweifel entkräftet. Wenn er Lob bekommt, wenn er immer wieder sich selbst, wenn er immer wieder erfährt, hey, das hat er richtig gut gemacht, hey, das ist ein toller Erfolg, hey, andere sagen, wow, wie hast du das gemacht? Dann wird es steigert, steigt das Selbstwertgefühl, das Selbstvertrauen und die Selbstzweifel werden immer, immer weniger. Beim Imposter-Syndrom ist gerade das die Schwierigkeit. Das ist so hartnäckig, dass der Mensch mit Imposter-Syndrom sagt, nee, 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 die anderen haben Unrecht. Ich weiß ganz, 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 ganz sicher, dass ich wirklich nichts kann. Also wirklich diese harte Überzeugung in sich selbst, die darf man aufweichen. Und drum darf man kontinuierlich dranbleiben. Das ist aus meiner Erfahrung die Schwierigkeit. Weil, möchte ich auch nochmal ausführen, weil eben da die Selbstkritik mit reinspielt, ne? Glaubenssätze, Überzeugungen, Versagensängste, das ganze Perfektionismusverhalten und dieser abgekapselte Teil zum Teil auch, dieser abgekapselte Teil, wo, wenn es mit Leistung zusammenhängt, wo kein Selbstvertrauen und kein Selbstwertgefühl da ist. Und die Schwierigkeit ist, die Menschen erkennen ja Erfolge nicht an. Und da darf man reingehen dann zuallererst mal.
Ja. Wenn jetzt Menschen schon die ganze Zeit zuhören und feststellen, ja, check, check, check. Das alles, was Andrea beschreibt, habe ich eins zu eins so. Oder umgekehrt, die sitzen da und sagen, nee, also Andrea kann erzählen, was sie will. Ich weiß, ich kann garantiert nichts. Dann, was können die jetzt vielleicht schon machen, um da irgendwie einen Schritt in die richtige Richtung zu machen?
Ja, das ist witzig, weil das passt nämlich ganz genau dazu, ne? Ich habe einige Klientinnen gehabt, oder eine vor allem, die gesagt hat, nee, nee, das Imposter-Syndrom habe ich nicht, nee. Habe es immer wieder angesprochen. Und dann kam sie nach 5 Jahren nochmal zu mir wegen einem bestimmten Thema und habe es nochmal angesprochen und sagte, du hast vollkommen recht. Ne? Also da war dann die Offenheit da. Ich würde einfach empfehlen, wenn das so eine leise Stimme in einem ist und sagt, ja, aber vielleicht doch. Auch wenn ich es mal ungern eingestehe, weil das ist ja nicht so einfach, ne? Aber das ist der erste wichtige Schritt, zu sagen, ja, okay, ich erkenne es jetzt einfach mal an. Ich muss, also, man muss nichts verändern, gar nichts. Sondern ich finde, der allererste Schritt ist, dass man sich das selbst eingesteht, dass man darauf achtet, wann komme ich eben in dieses Imposter-Syndrom, dass man es ganz genau selbst versteht und erkennt und erspürt. Also verstehe, woher dann Imposter-Syndrom kommt. Verstehe, wie es mit den Selbstzweifeln zu tun hat. Und der nächste Tipp wäre auch, und das ist immens wichtig, dass man Austausch mit anderen Menschen sucht, die selbst vielleicht das Imposter-Syndrom haben oder überwunden haben. Dieser Erfahrungsaustausch ist einfach unglaublich bestärkend und diese Bestätigung vom anderen ist enorm wichtig, weil unser Selbstbild sagt uns doch die ganze Zeit, nee, 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 ich bin total der Versager. Und dieser Austausch, der ist einfach Basis, um weiterzukommen. Der nächste Tipp ist wirklich, lerne Selbstmitgefühl. Sei nicht immer so hart zu dir. Und schau, dass du wirklich realistische Erwartungen an dich selbst hast. Und ja, es kann natürlich auch sein, wirklich, dass es mal sein kann, dass man professionelle Hilfe am besten in Anspruch nimmt. Mein bekanntes Nadelöhr, ne, dass man da durchkommt, weil wir haben unsere eigenen Selbstsabotageprogramme. Der Mensch will keinen Schmerz erleiden, sozusagen, ne? Und Coach, Therapeut, wie auch immer, Mentor, hilft einem, da durchzukommen. Aber was jeder machen kann und auch schon jetzt die, die zuhören, ein Erfolgsjournal zu schreiben, wirklich um die eigenen Leistungen zu dokumentieren und nein, nicht nur denken, sondern wirklich aufschreiben. Das ist ganz, ganz wichtig, weil alles, was in uns ist, die Gefühle, die Gedanken, die Erfolge, die wir erkennen, die brauchen Ausdruck. Egal, wie man es macht, ob man das als Mindmap macht, als Collage oder in einem Glas alles ne, aufschreibt, sozusagen da reinschmeißt. Egal, aber dokumentiere deine Erfolge. Und nach einem Monat schau dir die Liste an, immer wieder und mach das so lange, bis du merkst, ja, irgendwie bin ich eigentlich ganz gut. Und das wird stetig immer weiter aufgebaut. Das sind so die ersten Schritte, glaube ich, die ganz gut helfen.
Ja, vielen, vielen Dank. Dankeschön für diese ganzen wertvollen Einblicke und Tipps rund um das Thema. Ich bin mir sicher, der ein oder andere hat sich jetzt schon hier ertappt gefühlt bei dem Ganzen. Und wenn Leute da vielleicht jetzt ja in ihre Selbstzweifel rutschen und sagen, na, ich möchte vielleicht doch rund um das Thema ein bisschen mehr erfahren oder vielleicht sogar noch Rückfragen haben nach dem Interview heute, wie können die in Kontakt mit dir treten?
Ganz einfach, einfach auf meine Webseite gehen, www.andrea-scharrer.de, entweder das Kontaktformular ausfüllen, sich einen Termin buchen oder mir einfach per E-Mail schreiben mit dem Stichwort Imposter-Syndrom, weil dann weiß ich ganz genau, dass diejenigen dann über den Podcast kommen und wir können da ganz tief dann in das Thema einsteigen und schauen, ja, wie der Weg da rausgehen kann.
Ja, super. Ja, vielen, vielen Dank, dass du bei dieser ersten Folge mit dabei warst, die ich nach sehr langer Zeit aufgenommen habe. Ja, wenn den ZuhörerInnen das gefallen hat, dann können die auch gerne hier mal ein Abo lassen oder dem Podcast eine gute Bewertung geben. Da freue ich mich natürlich auch immer drüber. Und ja, Andrea, dir vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja nochmal.
Ja, ich danke dir wirklich für die Einladung. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ja, vielleicht sehen wir uns wieder. Wir würden mich freuen. Ich danke dir.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Damit wären wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann tu mir doch bitte den Gefallen und lasse eine 5-Sterne-Bewertung da. Das hilft mir dabei, mit diesem Projekt Sichtbarkeit zu gewinnen und mehr Menschen zu einem ausgeglicheneren, zufriedeneren und erfüllteren Arbeitsleben zu verhelfen.